Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hallo, liebe Freunde von Hart, aber Fairway, eurem Golf-Podcast am Dienstag. Leider letzte Woche ausgefallen aufgrund von Krankheit seitens Beauty. Aber heute haben wir an diesem Dienstag auch natürlich eine Anmerkung zu machen, denn wir werden uns langfristig aus dem Podcast-Business rausziehen. Das wird die letzte Folge sein, denn Beauty hat eine Special Invitation bekommen vom Masters Tournament, wurde zusammen mit den nicht qualifizierten Niklas Højgaard und Joachim Niemann als Exception angenommen und ich werde natürlich für ihn caddien. Das heißt, wir werden jetzt einfach unsere professionelle Golfkarriere verfolgen und sagen, tschüss ihr Loser, wir sind weg. Oder Beauty?
Ja, so sieht's aus. Ja, und auf diesen Schreck kam mir in der vergangenen Woche direkt der Magen-Darm. Und ja, ist ein guter Start auf jeden Fall in die Folge.
Was, wir werden ja das Masters Dinner crashen, zusammen mit Rory. Der hat uns ja auch schon getextet. Ja. Selber ist er nicht eingeladen. Das heißt, wir werden uns als Kellner verkleiden und vielleicht das ein oder andere explizite Footage vom Masters Dinner euch schicken, was es gibt.
Genau.
Nämlich kein Chicken, sondern irgendwas anderes, Leckeres. Ja, aber ihr habt es gemerkt und wer aufs Datum geguckt hat heute, am 1. April 2025, der weiß auch, die aktuellen News zu deuten.
Ich gehe davon aus.
April?
April,
rammt euch rein.
Ihr müsst uns weiter.
Genau, ihr müsst uns weiter jeden Dienstag oder jeden zweiten Dienstag ertragen mit unserem unglaublichen Fachkompetenz und Fachwissen und der einen oder anderen neckischen Geschichte aus Social Media und weiter entfernt. 1. April, das war's mit dem Fun-Part. Ab jetzt wird's nur noch factual und ganz interessensbekundet, was beim Golf abgegangen ist. Die schönen Nachrichten voraus, du bist wieder gesund. Das heißt, wir können diese Woche auch die vergangene noch mal aufarbeiten. Das würde ich gleich am Anfang gleich noch mal der Folge tun. Dann schauen wir natürlich auf den Florida Swing, der ja mitten in der Hochsaison ist. Diese Woche gab es dort eine Entscheidung beim Children's Houston Open. Ich vergesse mal, wie das heißt. Das hat immer so komische Namen. Dann ist es Valero und dann kommt es, das heißt nämlich Texas Children's Houston Open. So heißt es. Mhm. Genau. Und da hat ja einer der bekannten Chefkochs gewonnen. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Das heißt, ich glaube, es wird eine ganz interessante Folge. Dann können wir nochmal so zu den Anfängen der wirklich schönen Frühlingssaison jetzt ein bisschen sprechen. Also alles in allem eine klasse April-Folge. Deswegen kommt doch mal mit hier rüber zum irifizierten Abschlag.
Abschlag.
Skadusch. Und da geht er wieder los, der Drive von der 1. Ich würde sagen, wir sprechen mal als allererstes über die Aufarbeitung der letzten Woche, nämlich Valspar. Valspar hat Viktor Hovland gewonnen, oder? Das war das Valspar.
Genau, ja.
Mhm. Ja. Und ich wollte da ganz gerne über Viktor Hovland mit dir ein bisschen sprechen, denn der ist ja ein unglaublich charismatischer Spieler nach außen hin, hat auch laut eigenen Angaben immer noch sein Tinder-Profil am Laufen, wurde auch mit allen anderen European Ladies abgelichtet, weil er keiner hat. Aber irgendwie so hinter diesem nordischen, perfekten Äußeren denkt man sich manchmal, was ein Psycho ist das denn? Der hat halt auch so seine Dämonen. Und das ist immer das Lustige, wenn man so Sportler sieht, die irgendwie gut aussehen, wo man denkt, ach, alles läuft bei dem und locker. Ich fand es ganz bemerkenswert, als er gefragt wurde, so, was lief denn richtig, was lief denn nicht? Also, ey, ich habe keine Ahnung, was ich da auf dem Platz gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, was los war. Und ich nehme ihm das ab, dass er das genauso meint, dass er wirklich absolut keinen Plan hatte, was so abgeht. Und ich habe ein bisschen geschaut und habe dir auch noch mal seine kurze Geschichte, die Victor Chronicles geschickt. Nämlich ganz interessant, er hat ja angefangen in Oklahoma bei Danny Lucas, mit Coach, den er, glaube ich, auf der Highschool gespielt hat oder auf dem College ist es ja dort. Und ist dann irgendwie 23 bei Joseph Mayo, den King of Spindloft, gelandet und hat dort sein Shortgame unglaublich verbessert, sodass er wirklich in 23 sehr viele kleinere Sachen gewonnen hat, also PGA-Events gewonnen hat, beim Players oben mitgespielt hat, beim Memorial mit oben mitgespielt hat. Also es lief eigentlich für ihn. Und nach dieser 23er FedEx Cup gewonnen, glaube ich, muss man auch nochmal sagen. Und danach lief es halt irgendwie. Und dann hat er sich 2024 entschieden, ach nö, da geht er jetzt mal zu Dalquist, noch ein paar anderen Coaches. Dann war er bei einem 25 bei einem PGA Pro, den man eigentlich nicht so kennt, aus Nashville, so ein Local, den auch ganz normal für $100 die Stunde buchen kannst. Und irgendwie ist er jetzt wieder zurück bei Joseph Mayo und gewinnt auch auf einmal gleich das Valspar wieder. Also irgendwie ganz viele Coaches wechseln, hat dann doch auch nichts so gebracht und irgendwie zeigt für mich ja so ein bisschen dieses Chaos und die Konfusion, die eigentlich dahinter ist, wo Leute vielleicht denken auch, wenn sie einen gewissen Status erreicht haben und Sachen gewonnen haben, jetzt habe ich es raus, jetzt weiß ich, wie es geht und gar nicht so richtig wertschätzen können, was für ein Team-Effort das eigentlich doch ist im Hintergrund.
Ja, ist auf jeden Fall bei ihm jetzt ein sehr komplexes Thema. Ich habe da auch schon mehrere Stimmen drüber gehört, auch Geschichten, auch von Joseph Mayo selber, der ja dann auch gesagt hat, dass er im Grunde auch selber verantwortlich dafür war, also Hovland, dass er gewisse Schwungänderungen angehen wollte, weil ihm persönlich gewisse Sachen nicht gefallen haben und das jetzt letztendlich auch in diesem Jahr immer noch dazu führt, dass er ja vor seinem Sieg 3 oder 4 Cuts sogar in Folge verpasst hat, also am Wochenende gar nicht gespielt hat, dort auch mit Katastrophenscores aufgefallen ist, die dann so jetzt nicht so 2-3 über Paar waren, sondern halt auch mal schnell so 8-9-10 über Paar, was halt dann auf dem Niveau schon, ja, nicht jetzt ganz so gut ist,
wie man sich. Also Katastrophe, ja.
Genau. Und dass er sogar nach der Runde, wie du schon richtig gesagt hast, immer noch nicht das Gefühl hat, was macht der Ball im Grunde jetzt? Und was meint er damit? Also er geht ja auch ein bisschen mehr ins Detail. Es macht bei den besonders guten Spielern, kann man ja am 1. April auch sagen, so wie wir das beide ja auch sind, ja auch vor allem aus, wie der Ball losfliegt, in welchen Abflugsbereich, in welchem Window der Ball sich wegbewegt, wenn man hinterher schaut. Und wenn man auf einmal aus Gewohnheit den Ball schlägt und nachschaut und im ersten Moment gar nicht sieht, wo ist er jetzt eigentlich, da weiß man eigentlich grundlegend schon, okay, hier ist grundlegend was komplett falsch. Also hier funktioniert nicht gewohnt etwas, sondern da stimmt was nicht. Ja, also er sagt selber, er war tendenziell auf der Scoopy-Side, also so ein bisschen am Löffeln die ganze Zeit, weil der Ball viel zu hoch von der Schlagfläche abflog, dadurch halt nicht in seinem Blickfenster war, sondern deutlich drüber und damit halt auch nicht seine komprimierten Ballfluglängen spielen konnte, sondern er war dann halt in so einem Slum, okay, ich hau den Ball auf einmal 10, 15 Meter kürzer, dann hat er einen Schläger mehr genommen, den hat er dann gut getroffen und dann war er schnell 10, 12 Meter zu lang, ja, und wenn man dann erst einmal in dieser Spirale drin ist, dann ist schon wie so oft der zitierte Satz von Jordan Spieth, Confidence baut man sich über Jahre auf und fehlendes Confidence kommt mit einem Fehlschlag.
War das Spieth oder Thomas, der jetzt so gerade so ein Chip gemacht hat aufs Grüne und so, fuck, das lief doch auch gerade. War doch Spieth, ja. Oder?
Ja, das war Spieth, genau, und das sind dann halt. Aber ich sag mal so, das sorgt ja nicht dafür, dass man dann, sag ich mal, in diese Negativspirale kommt, sondern diese Negativspirale kommt dann halt einfach durch Unsicherheit, ja, durch nicht mehr den gewohnten Abläufen folgend. Und da ist der immer noch drin. Ja, also er sagt ja selber da an dem letzten Paar 3, ich glaube 230 Yards oder was das da war, er wusste nicht, was der Ball gleich machen wird, wenn er ihn schlagen wird. Und auch nach dem Treffer, als er hinterher geguckt hat, wusste er nicht, okay, geht er ins Ziel. Er flog dann ins Ziel, aber er war sich eben nicht sicher, fliegt er nach links, fliegt er nach rechts, wo fliegt jetzt mein Ball hin? Und da ist es dann halt schon entscheidend, wie baue ich das wieder auf? Und Mayo, du hast ihn genannt, ist ja dahingehend jetzt nicht ein grundlegender Swing-Coach, sondern er ist eher so ein Short-Game-Guru mittlerweile. Also er ist schon ein ausgebildeter PGA-Pro, aber hat sich jetzt in den vergangenen Jahren tendenziell aufs kurze Spiel spezialisiert. Ich bin persönlich auch ein großer Fan davon, nehme mir auch persönlich da viele Sachen von mit. Einfach auch Drills und Tipps, die er auf Social Media preisgibt, die im Grunde eine Trainingsstunde bei ihm mehrere hundert Dollar kostet, gibt er halt dort frei zur Verfügung. Also wie gesagt, ich kann immer nur sagen, es gibt so viel Informationen, die man heutzutage auf Social Media von diesen Top-Trainern für lau mitbekommt.
Muss man aber wissen, was man bei sich anwendet. Ne? Das ist das große Geheimnis.
Ja, das ist es. Man benötigt halt einen gewissen Grad an Knowledge, um das erstmal auseinanderzunehmen, zu verstehen, was ist eigentlich der Drill dahinter. Und wenn man dann dahinter steigt und gewisse Punkte ausarbeiten kann für sich selbst, weil man eben weiß, okay, das und das ist mein Thema, dann bringt er einen da weiter. Und er hat auch von einer Trainingsstunde berichtet, wo innerhalb von 5 Minuten beiden klar war, was eigentlich das Thema ist. Und er hat nach 7 Minuten, hat er gesagt, hat er den Ball wieder geschlagen wie vor 1,5 Jahren. Und das ist für den Moment ja immer wieder gut. Aber wir wissen, so eine Veränderung wieder ist ein Prozess über einen sehr langen Zeitraum. Denn wenn ich gewisse Sachen dort über Monate angewöhne, dann ist es nicht nur bei mir, bei dir, bei unseren Hörern so, sondern dann ist es auch bei einem Jordan Spieth, Justin Thomas, Ricky Fowler oder jetzt ein Hovland, die dann da durch diese Täler gerade durchgehen oder durchgegangen sind, dann braucht es wieder seine Zeit zu performen. Das ist natürlich nach so viel Misserfolg direkt ein Sieg bei rumkommt, ist natürlich dann das unglaubliche Extreme, aber ich sehe eigentlich für den Rest der Saison bei ihm weiter so eine gewisse Rollercoaster-Performance, kann ich mir gut vorstellen, weil es halt noch nicht gefestigt ist, er selber noch nicht von einer Festigung spricht und daran erkennst du halt schon so noch, dass diese gewisse Unsicherheit in ihm einfach noch verankert ist, ja, weil würde er sich halt jetzt dahinstellen und sagen, ey, ja, das ging jetzt die letzten Wochen stetig bergauf. Aber wenn man dann 1-2 Wochen dann davor zurückguckt, dann siehst du da ganz schnell eine 81, eine 80, eine 78 als Score und nicht eben eine 68, eine 70 mit einer Unsicherheit im Spiel. Und dann weißt du schon, okay, das nächste Turnier, was er spielen wird, ist Augusta. Das kann schon hart werden. Ja, also ein nicht all eyes, aber vielleicht so ein Hühnerauge auch mal auf Hovland die übernächste Woche werfen, Donnerstag, Freitag. Ich glaube schon, dass er am Wochenende nicht spielen wird. Was da eventuell als Score da zusammengespielt wird, mit seiner aktuellen oder mit seinem aktuellen mentalen Level, was er einfach hat, trotz Sieg.
Ja, was du sagst, also es ist alles da draußen an Informationen, aber man weiß nicht genau, was gerade richtig ist. Also so ein bisschen Schraube 50 Cent, gewusst wo, 1000 Euro, ne, wieder in der Werkstatt.
Ja.
Von daher, ja, kann man natürlich selber probieren zu reparieren, aber manchmal macht man da auch mehr kaputt, als es bringt. Von daher immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Infos, die da überall sind. Und manche Infos werden ja auch kontrovers diskutiert. Die einen sagen so, die anderen so. Ich glaube, da muss man halt einfach mit dem eigenen Coach sein Ding finden. Und ich fand es ganz interessant, diese Geschichte mit Hovland einfach. Ich habe auch gelesen, dass er nochmal zu seinen alten Nike-Golfschuhen zurück ist, um einfach ein besseres Gefühl auf den Grün zu erhalten. Dass es einfach so Kleinigkeiten sind, und das habe ich, es gab es ja auch lustigerweise bei Rory McIlroy, der irgendwie sich mit Uber irgendwelche Schläger noch aus seinem anderen Beachhaus holen hat lassen für hunderte von Dollar, weil er einfach mehr Confidence mit hat. Oder Tiger, der dann einfach wieder zu seinem alten Putter zurückgeht oder zu seinem alten Wedge. Einfach so Dinge, die wir wissen, sie haben mal funktioniert. Das ist so der Safe Haven irgendwann, einfach so der sichere Hafen, wo man weiß, okay, da gehe ich einfach, das ist so mein Wohlfühlmoment und der ist dann vielleicht manchmal wichtiger und besser, zu sagen, ich probiere jetzt, ne, so wie Steve Ballesteros, zurück mit dem 7er Eisen in den Sandbunker und da einfach wieder den Schwung finden, so back to the roots, aber ich finde, es zeigt halt auch nochmal, dass sozusagen, wie wichtig das doch eigentlich ist im Golf, das richtige Team und vor allem dann das Vertrauen in die eigenen Prozesse zu haben, um im Sport und im Golf erfolgreich zu sein.
Ja, zu 100%. Und ich glaube aber, die Story zeigt halt tatsächlich, wie verrückt Golf dann einfach ist. Ja, und was Golf halt, oder wie schnell Golf sich dann halt da auch drehen kann. Natürlich ist er ein sehr prominentes Beispiel. Da siehst du halt dann auch wieder, was Talent für Möglichkeiten dir gibt, wenn du auf diesem Top-Level bist. Ja, da kannst du halt 4 Wochen die Grütze zusammenspielen und ja, dann halt Glück, dein eigenes Talent, die Workpower und alles halt da zusammenkommt, dann gewinnt er eben, wovon viele Spieler wahrscheinlich ihre ganze Karriere träumen. Frag mal Tommy Fleetwood auf der PGA Tour, ja, der da schon seit Jahren diesem einen Sieg hinterher rennt. Und das macht es eigentlich so unglaublich, dass er in diesem, ja, psychischen Zustand vom Spiel, in dem er gerade ist, was wahrscheinlich gerade so um 15-20% nur ist, dann direkt einen Sieg bei rausspielen kann, ist schon beeindruckend und zeigt eigentlich halt auch die Qualität und das Niveau, das Hofland da an den Tag legen kann. Und das war schon beeindruckend, vor allem auf einem Platz, auch den ich persönlich sehr schön finde, weil es eben nicht nur so ein Ballpark ist, so wie jetzt an diesem Wochenende, wo gespielt wurde, da in Houston, wo man im Grunde vom Tee überall hin ballern konnte, dass es nicht allzu viel ausgemacht hat, außer in die Wasserhindernisse. Dort ist Präzision gefragt, dort ist jetzt auch nicht immer der Driver gefragt. Und diese Plätze finde ich halt auch auf der Tour immer noch sehr schön, weil da es eben ja auch andere Spieler nach vorne schaffen können, die eben nicht ein 190 plus Ballspeed aktuell noch an den Tag legen können.
Aber Beauty, vielleicht ist es ja genau das, und ich sag jetzt mal Stichwort, vielleicht fehlt Victor Hovland einfach sein Ted Scott, ohne jetzt nicht den Caddy von Hovland zu diskreditieren, aber schau mal, wenn du einfach so eine Stellschraube hast, wie so einen Caddy, auf den du dich einfach 100% verlässt, und Scotty Scheffler hat ja auch nach der Netflix-Doku, haben wir es ja auch gesehen, Ted Scott aktiv angegangen und wollte den, und nachdem er den Caddy sozusagen für sich gesaved hat, ist er ja so konsistent wie kein anderer und wird schon mit Tiger Woods verglichen in seinen 9er Jahren. Deswegen, vielleicht fehlt einfach Hovland irgendwie so ein Momentum oder so eine kleine Sache, weil du sagst es ja, das Talent ist da und es blitzt mal durch und dann gewinnt er einfach alles. Vielleicht fehlt es dann einfach für die Konstanz einfach irgendwie so ein irgendwas, weißt du, was noch da sein müsste, um halt wirklich das dauerhaft irgendwie zu liefern.
Ja, das Erstaunliche ist eigentlich, unabhängig von Namen und von Spielniveau, dass Golf letztendlich in jedem Spieler etwas auslöst, dass wenn etwas gerade sehr gut läuft oder wenn man erfolgreich ist, dass man der Meinung ist, ich muss irgendwas verändern. Ja, und ich warte schon auf den Tag, wo Scotty Scheffler anfängt, irgendwas zu verändern. Dieser wird wahrscheinlich in diesem Jahr möglicherweise noch nicht kommen, aber ich kann ja auch sagen, sollte er jetzt kein Major gewinnen oder jetzt auch nicht so performen auf dem Level wie letzten Jahr, wovon man ausgehen kann, denn letztes Jahr war halt schon sehr beeindruckend und ja auch bisher einzigartig, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch er auf irgendwelche Ideen kommt, an seinem Schwung vielleicht was verändern zu müssen. Und da könnte jetzt jemand um die Ecke kommen und sagen, ja, ach, niemals. Ja, das hätte man Anfang der 2000er bei Tiger auch nicht gedacht, dass er auf die Idee kommt, seinen Golfschwung zu verändern oder seinen Swingcoach Brad Sharman zu entlassen. Aber aus irgendwelchen Gründen kommen auch Top-Athleten dann, so einer auch wie es Hovland ist, in erfolgreichen Phasen dazu, dass sie etwas verändern. Und die Beispiele, die sind ja schon aufgezählt, da braucht man ja gar keinen Stopp machen. Da kann man noch so viele Namen der letzten 10 Jahre mit an Bord nehmen, sei es ein Jordan Spieth oder auch Ferner, auch wenn er nicht so erfolgreich war, Ricky Fowler. die haben dann alle angefangen, an ihrem Schwung irgendetwas zu verändern.
Lass mich mal auch hier ganz kurz aus deutscher Sicht eins der prominentesten Beispiele bringen. Genau. Ja, du weißt schon, was ich hin will. Ne? Martin Keimer. Mhm. 2011 hat er angefangen, seinen Golfschwung umzustellen, weil er auch halt beide Flugkurven spielen wollte. Ne? Einfach, er wollte einfach auch einen Draw spielen auf Plätzen wie Augusta und Copen. Augusta war es tatsächlich. Ja, und dann ganz klassisch von Rang 1 runter und nie wieder da rangekommen an diese unglaubliche Karriere damals, zu der Zeit, mit Medina und Wunder von Medina und Co. Warum ist das so? Ich habe da so eine Theorie, weil man sagt ja, Golf ist das Spiel oder der Sport, der am nächsten dem Leben ist, also dem Leben im Allgemeinen. Ne? Also du kriegst halt schlechte Lagen von guten Schlägen und andersrum. Und auch im Leben ist es ja die einzige Konstante in unserem Leben, ist doch der Wandel, die Veränderung, der Change. Ja? Und deswegen, glaube ich, wollen wir auch immer weiter optimieren, immer weiter nach vorne, weil wir einfach, ich glaube, Golf zieht halt auch so Menschen an, die einfach was erreichen wollen, weil Golf ist so wahnsinnig frustrierend und Golf ist so wahnsinnig schwer und Golf hat so ein Niveau, dass es selbst die Profis nicht richtig können. Selbst ein Hoffmann sagt, ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe und schlägt da trotzdem halt irgendwie ein Paar unter Paar. Dass wir einfach diesem unendlichen Perfektionismus hinterherrennen und sobald wir irgendwie annähernd dahin kommen, denken, nee, wir müssen noch eine andere Ecke gehen und es ist wie so ein flüchtiger Moment, der weg ist. Also ich glaube, das liegt einfach in der Natur des Lebens, oder?
Ist ja, jetzt sehr philosophisch vielleicht ein bisschen, aber.
Kann natürlich auch sein, dass im Moment des Erfolgs, wenn halt alles läuft, dass dann halt Golf eventuell auch langweilig wird, ja. Also können viele wahrscheinlich nicht von berichten, dass Golf einem langweilig
Doch, ich hatte das mal drei Löcher. Da habe ich gesagt, ey, ich kann das ist so leicht. Ja. Drei Löcher am Folge hatte ich das mal.
Und dass man dann eben alles, über Bord wirft und versucht, ja gut, dann versuche ich die ganze Sache jetzt nochmal neu zu gestalten oder neu zu schreiben und sich neue Ziele zu setzen. Ich glaube, das ist ja auch, Martin Keimer versucht sich ja auch seitdem es dann halt nicht so erfolgreich geklappt hat, immer wieder dahingehend rauszureden, dass er jetzt behauptet, dass er halt jetzt ein kompletterer Spieler ist mittlerweile als noch damals, als er die Nummer 1 war und dass er mit seinem Verständnis zu spielen oder seine Möglichkeiten zu spielen eigentlich gar keine Nummer 1 der Welt war. Der Erfolg, gibt ihm ja im Grunde recht, dass er die Nummer 1 war oder halt diese komische Rechnung gab ihm ja recht, dass er laut irgendwelcher mathematischen Formeln die Nummer 1 war. Dass es eben dann danach nicht mehr funktioniert hat, ist natürlich schade, aber zeigt natürlich dann halt auch, dass man da wieder wegkommt. Aber wir entfernen uns ja, sag ich mal, jetzt wieder so ein bisschen.
Nein, ich finde das schön. Ich finde das ein gutes Thema. Und das ist, ich würde es ja überschreiben mit Trust the Process. Weil du kannst ja einfach diese Greatness, darum geht doch eigentlich auch jedes Golf-Movie, dass du einfach hinterher rennst, hinter dieser Perfektion oder hinter dem Erleben, wo du hin möchtest, ne? Das ist das Glücksmoment, ewig diese Pursuit of Happiness. Das ist auch in allen Golf-Movies, die es gibt, irgendwie weiß ich, dass das doch das Hauptthema ist, Beauty, oder nicht?
Ja, definitiv. Und die Frage ist sich aber dann natürlich, ob es jedem bewusst ist, dass die Happiness dann halt über einen etwas längeren Zeitraum erstmal auf dem Weg bleibt, wenn ich mich dann halt dazu entscheide, mein Gehirn dahingehend neu kalibrieren zu wollen oder neu trainieren zu wollen, den Körper anders zu bewegen. Ja, also es ist ja ähnlich wie mit jemandem, der jetzt eine Verletzung hatte oder neu laufen lernen muss oder einfach nur sagen wir einfach so, jemand hatte einen Bänderriss und der sehr schmerzhaft war, wie lange man in der Schonhaltung sich noch im Anschluss bewegt, obwohl er eigentlich wieder verheilt ist, das muss man ja dann auch alles erstmal wieder neu lernen im Grunde. Und da reden wir nur über eine Grundbewegung. Ja, jetzt versuchen dann viele ihre Golfbewegung neu umzustrukturieren, wo sich mehrere 100 Muskeln gleichzeitig bewegen müssen. Das ist natürlich dann schon eine Aufgabe, wo man dann halt auch relativ schnell zum Scheitern kommen kann. Und da sind wir wieder bei.
Es ist halt wahnsinnig komplex, absolut. Mhm. Und bleibt aber das allgemeine Thema. Und wer, jetzt spanne ich mal den Bogen, Wer es geschafft hat, endlich mal sozusagen da den Knoten platzen zu lassen, ist ja jemand, der auch lange Zeit immer so ein bisschen belächelt wurde als jemand, der auch ein Funmaker ist. Konnte man auch übrigens wunderbar nochmal, wer Lust hat, in der Netflix-Doku in der Season 3 von Pull Swing schauen. Minwoo Lee, der ja sozusagen mit geflügelten Worte zum Let Him Cook ist ja sozusagen sein Schlachtruf bei Social Media. Also eine unglaubliche Social Media Präsenz. Ich habe gar nicht nachgeschaut, wie viele Follower er hat, aber er ist da wirklich einer der Golfer, die, ich sag mal, wenn sie jetzt mehr Erfolg haben, auch da den Player Impact Program vielleicht ganz gut gewinnen können, weil sie wirklich eine gute und große Reichweite haben. Und der hat jetzt erstmalig auch gezeigt, dass er wirklich, wenn er ernst macht, ne, aka wenn sein Putten sehr gut funktioniert, eine ernstzunehmende Größe auch tatsächlich ist. Auch gerade gegen den Scottie Scheffler, der wirklich nochmal am letzten Tag da wirklich Birdie-Hand losgezogen hat, wo man dachte so, okay, ey, wenn er selbst gegen den dann noch besteht und das Ding dann lustigerweise mit Aimpoint hast du das gesehen? Letzte Loch hat er sozusagen sein Tap-In nochmal Aimpoint gemacht. Ich glaube, es war ein Gag. Let Him Cook, Minwoo Lee hat das Ding gewonnen. Das, jetzt kommt wieder mein schwerer Name, Children's Houston Texas Open. Und damit sein erster großer PGA-Sieg, kann man sagen. Also Glückwunsch an der Stelle, muss man ja sagen. Mhm. Möchtest du erstmal noch auf Minwoo Lee eingehen und den gewinnen?
Ja, es hat, wie schon in den vergangenen Wochen gezeigt, dass der Kopf da auch eine wichtige Rolle spielt, denn letztendlich hat er es unnötig spannend gemacht, da er am 15. Abschlag, an der 15 war das, glaube ich, oder 16, ein paar 5, seinen Ball direkt rechts weg ins Wasser gehauen hat und somit die Verfolger Scheffler, Woodland, alle wieder mit ins Boot gebracht hat, denn zeitgleich spielte Scheffler mit dem zweiten schon aufs Grün und hatte einen Eagle-Putt, während es so aussah, dass eventuell ein Dreischlag-Swing dort passiert und auf einmal beide schlaggleich sind. Scheffler verpasste die Eagle-Chance, tappte zum Birdie rein und Minwoo sicherte sich noch mit dem zweiten Ball einen Bogey, also mit dem hat er Birdie gespielt und somit hatte er dann auf einmal nur noch einen Schlag Vorsprung am den letzten beiden Spielbahnen, also es waren da 16 und machte es für aus seiner Sicht natürlich unnötig spannend, denn auch die beiden finalen Löcher spielte er nicht in Regulation, sondern verfehlte einmal knapp das Grün und auch der zweite an der 18 war zu lang, dass er beide putten konnte, aber es hat gezeigt, egal ob du 4-5 Schläge vorne bist oder 3, der Kopf ist letztendlich mit dort immer noch entscheidend und zeigt dann halt auch, Weltklasse ist jetzt nicht nur einen bestimmten Schlag zu spielen, ja, den können die da alle, sondern Weltklasse zeigt sich on detail letztendlich in der Birne, wie ich es schaffe, die Emotionen zur Seite zu schieben und einfach nur den geplanten Schlag zu delivern und somit mich in Position zu bringen. Und Scottie Scheffler, wie du schon richtig gesagt hast, lief da kurz heiß mit 4 Birdies am Stück und macht die ganze Sache nochmal richtig, richtig heiß, enttäuschte dann letztendlich auch auf der 17 und 18 ein bisschen nach seiner Aufholjagd mit den Schlägen Richtung Fahne. Aber war spannend anzusehen, aus meiner Sicht auch aus der Hinsicht, dass es auf einem Public Course gespielt wurde, das Turnier. Das heißt, unter der Woche spielen da Member und Gäste und jetzt kein Privatclub, wo dann einmal im Jahr die Tourpros raufgelassen werden, sondern da werden unzählige Golfrunden im Jahr gespielt.
Also richtig schöne Hackerwiese.
Ja, aber das macht es halt aus meiner Sicht so besonders, weil der normale Hacker auch aus der Region, denke ich mal, viele dann dort zugeschaut haben, die den Platz schon oft gespielt haben, die dann eventuell einmal sehen, wo man da liegen kann. Ja, und das macht es im Grunde besonders. Und ja, der letzte Putt, ich habe es auch so empfunden, dass er sich da einen Scherz erlaubt hat, ging ja heute in den Golfmedien, online, auf Social Media heiß her und wurde ja auch zum Thema wieder gemacht mit Aimpoint. Ich weiß nicht, was da gerade was da gerade das Thema ist, denn das gibt es gerade Woche für Woche.
Ich glaube, das ist schon wieder diese Slowplay-Debatte, die dann ja auch aufkam noch.
Genau. Ja, und genau das ging es nämlich auch, dass der Flight mit Toasty.
Oh ja, da ging es heiß her. Da gab es ein bisschen Beef, ne?
Minvoli, ja, von Bones, also den legendären Caddy von Phil Mickelson, der da als Field-Kommentator mit unterwegs ist, so ein bisschen ausgecallt wurden, so von wegen so, ey, die brauchen ja über 30 Minuten für eine Spielbahn und der läuft so langsam.
Aber er hat, muss man dazu sagen, auch ein Ruling dort gehabt und diskutiert mit dem Rules Official, weil er unterm Busch gelegen hat und schlau auf seinen Caddy gehört hat, was wir auch im Podcast oft sagen. Unplayable heißt nicht, ist nicht unspielbar, sondern ich will von da nicht spielen. Also schlau die zwei Schlägerlängen genommen. Ja. Der Caddy hat noch schön mit ihm diskutiert, so, Junge, was soll das? Droppt den noch einfach, weil dann hast du einen besseren Shot. Und dann hat er noch den Par-Safe gemacht von dort. Also ganz schlau auch gespielt und auf den Caddy gehört. Die PGA-Tour hat auch kommentiert mit The Doctor took his medicine oder irgend sowas in die Richtung. So von wegen, ihm wurde da die bittere Pille verabreicht. Aber einfach kluges Spiel und dann hat das halt länger gedauert und dann hat dieser Toasty, wie heißt er, kenne ich gar nicht so richtig, den PGA Pro, der hat dann so ein bisschen sich darüber aufgeregt und sich dann auch natürlich beschwert, dass es so lange dauert und hat dann demonstrativ auf der nächsten Bahn Slowplay gemacht und das waren auch dann fiese Mindgames, gerade für jemand, der da in Contention ist, also mit Minwoo, der da oben an der Spitze ist.
Ja gut, ich glaube nicht, dass es jetzt bewusst Slowplay war, sondern er hat geschrieben, oder im Interview dann sogar gesagt, dass Bones is talking shit, brauchen wir nicht weiter übersetzen, für die Zuschauer. Er sagt, dass ich 50 Yards immer hinterherlaufe und versuche, langsamer zu spielen gegenüber meinen Spielpartnern. Den Part, den er halt nicht gesagt hat, war, dass ich auf dem Klo war und mir einen Drink vorbereitet
habe. Ja, natürlich, So. Nee, also er fiel natürlich darauf, dass er absichtlich hinter Lee und dem dritten Spieler der Gruppe, also Fox, zurückblieb. Und das wurde dann von den Kommentatoren zumindest als möglicher Protest interpretiert. Ob das natürlich so war, wissen wir nicht. Natürlich hat er immer, wäre auch doof, wenn er gesagt hat, ja, war Kommentar, hätte er sich wieder ein Penalty zugezogen. Aber er hat natürlich gesagt, nee, war ja alles nur Toilettenpause. Aber hey.
Aber da siehst du halt auch wieder mal, wie das Ganze halt dann transportiert wird. Ich habe mir die Backline komplett dann angeschaut vom Finaltag und Scotty Scheffler, immerhin World Number One, sein Flight hatte am Ende der Runde anderthalb, fast zwei Spielbahnen Rückstand auf dem Flight davor und ab der Bahn 13 haben Minwoo und die anderen bei jedem Schlag warten müssen. Da machte es tatsächlich so ein bisschen den Anschein, dass die das Tempo gedrosselt haben, um vielleicht da die Mindgames so ein bisschen zu starten. Aber das wurde im keinsten irgendwie mal angesprochen. Der Gary Woodland, der war in dem drittletzten Flight, war fertig mit seiner Runde, war im Scoring, war danach schon auf der Range und dann kam erst Scotty Scheffler zum 18. Abschlag. Das war auch sehr
wegen des möglichen Playoffs, ne? Gary Woodland war ja eigentlich in Contention auch.
Ja, und das wurde zu keinster Weise thematisiert. Und da siehst du halt wieder, da wird das Slowplay zu einem Toasty geschoben, der halt No-Name ist er jetzt nicht, aber No-Name für die Golfwelt. Und Scotty Scheffler wurde da nicht irgendwie mal gesagt, so hey, der Flight davor mit der World Number One war sehr langsam unterwegs, spielt dann gar keine Rolle, weil ist dann halt so, ja. Und demnach, ja, war ein schönes Turnier, geiler Platz und macht jetzt wieder Bock auf mehr, denn, sind wir mal ehrlich, seit Sonntag ist ja auch offiziell so, sag ich mal, die Golfsaison am Start. Jetzt mit der Sommerzeit, nach 20 Uhr geht erst die Sonne unter und das heißt, die Golfrunden werden wieder länger und später und das macht Bock auf mehr für die kommenden Wochen.
Wir hätten einfach Officer Gillis aus Louisville auf Roasty Toasty schicken sollen. Der hätte ihn natürlich mal verhaftet wegen Slowplay. Ja.
Korrekt. Ja, das ist richtig.
Ja, das wäre doch ganz gut gewesen. Das war so doch der Arresting Officer bei Scotty Scheffler. Wer sich auch nicht erinnert, kann auch nochmal die Netflix-Doku sich anschauen. Ja. Sehr schöne Szenen. Also Minwoo Lee, ich wollte nochmal ergänzen, denn ich habe es nochmal für dich recherchiert, woher genau dieses Let Him Cook kommt. Es ist tatsächlich, jetzt halte ich fest, aus der Gaming-Welt. Call of Duty, ja. Dass man dort, wenn man im 5-on-5 spielt oder andere Kombinationen, dass man sozusagen eine Person machen lässt und nicht sozusagen sagt, was zu tun ist, sondern sagt so, nee, lass ihn mal sein Ding machen. Das ist so, let him cook ist dort das geflügelte Wort. Und Minwoo Lee ist ja auch nicht mehr so alt. Es ist 26 Jahre, der Australier, der junge Australier. Von daher ist er, glaube ich, genau in dieser Gaming-Welt, Instagram-Welt zu Hause und weiß natürlich die Sprache der jungen Leute zu sprechen. Und das ist dann sozusagen zum geflügelten Wort geworden, dass er sozusagen diesen Satz mitgeprägt hat und rüber zu Golf genommen hat, wurde dann bei der Australian PGA Championship 2023 von Anhängern unterstützt, die dann das als T-Shirts sich angezogen haben und dann später bei 24 bei der Phoenix Open, bei der Wasted Management Open, rote Kochhüte und passende Lululemon-Kleidung, das ist ja der Outfitter sozusagen von Minwoo Lee. Also die Kombination aus diesen Erfolg, sportlich und geschickter Nutzung seiner Social-Media-Werte, haben das sozusagen, haben ihn da mit diesen Jugendwörtern, sage ich mal, so ein bisschen bekannt gemacht. Und deswegen ist ja auch der Sieg von ihm groß bei Social-Media gefeiert worden. Ich glaube, das tut der PGA auch dann ganz gut. Und dann freuen die sich natürlich auch, dass man sagt, hey, da ist wieder jemand, der so ein bisschen Ambassador-Charakter hat. Den kennen die jungen Leute mehr als einen Scotty Scheffler, selbst wenn er sportlerisch nicht so ganz so große Erfolge feiert. Aber das ist ja auch wichtig, dass es einfach dort eine Marke Golfer gibt und einfach auch viele neue rangezogen werden, die man so irgendwie kennt und gut findet und Idole sind. Ich glaube, das ist auch langfristig, ist ja eigentlich das, was dann am Ende so eine Tour ausmacht, dass wirklich jeder in der Sportwelt die Leute kennt. Und da hilft natürlich eine große Social-Media-Followerschaft auf jeden Fall.
Ja, und wer es eventuell gesehen hat, sein Caddy war ja mit einem Official Cap von Good Good Golf unterwegs, mit dem Good Cap, die ja immerhin allein auf YouTube knapp 1,8 Millionen Abonnenten haben und auch die Videos mit Minwoo, die ja schon mehrfach gedreht wurden, innerhalb kürzester Zeit da auch durch die Decke gehen. Also er tut schon alles, um jetzt nicht nur auf dem Platz bekannt zu werden, sondern halt auch alle anderen Kanäle, wo man seine Bekanntheit noch aufstocken kann. Und demnach, einer ist der,
schön,
der
schön,
jungen
dass Bilden, geklappt hat. Schön, dass es geklappt hat mit dem Sieg jetzt, finde ich. Und er auch dann beim Masters mitspielt, oder?
Er kann darf beim Master jetzt mitspielen, spielt er aber so jetzt wie dort, wird er auch nur Donnerstag, Freitag mitspielen, denn er hat da 22 von 53 möglichen Fairways nur getroffen. Das wird im Augusta dann nicht so gut funktionieren, wenn er dann zwischen den Pinienbäumen da Ping-Pong hin und her spielt. Wird man dann sehen, was seinem Spiel natürlich gut kommt in Augusta, ist unglaublicher Ballspeed. Alleine sein T-Shot an der 18 am Sonntag hatte 194 Meilen. Hatte dort alleine, glaube ich, 42 Yards längere Carry Distance als Scotty Scheffler sein T-Shot. Also Power hat er, auch wenn er nicht wie so ein Powerhouse aussieht. Power hat er auf jeden Fall in seinen Schlägern und man kann gespannt sein, wie er in den kommenden Wochen in den Majors jetzt mit diesem sicheren Platz liefern kann.
Und wir gehen ja jetzt mit großen Schritten nach Augusta. Es ist ja diese Woche noch. Und nächste Woche geht es dann schon am 10. April los, Donnerstag, Freitag. Und natürlich davor das gesamte Programm. Und was schön ist, Augusta ist ja, wie sagen wir mal, a tradition unlike any other. Die Masters-App bitte wieder runterladen. Jetzt in den App-Store gehen und los geht's. Denn es gibt auch wieder Neuerungen bei der Augusta Masters-App. Erstmalig könnt ihr von eurem Lieblingsspieler jeden Shot, auch auf der Range, inklusive Trackman-Daten und perfekte Kamerapositionen, euch anschauen. Also man kann wirklich, wenn man einen Lieblingsspieler hat, komplett die Range-Session mit angucken. Und da sehe ich jetzt hier mit einem Augenzwinkern zu dir rüber, Beauty. Das hast du doch eigentlich immer gewünscht.
Ja, sicher. Das sind Features, die ja für den Golf-Interessierten, der jetzt nur die Turniere sehen will, natürlich völlig überflüssig. Und die denken sich dann so, ja, was soll der Bums? Was soll ich denn mir jetzt noch am Montag, Dienstag, Mittwoch auf der Range angucken? Das interessiert doch keinen.
Und du guckst eigentlich genau nur die Range. Du bist nur bei der Range. Alle Sessions werden angeschaut. Ja.
Das sind genau die Momente, wo man für sich selbst vielleicht finden kann, wie sieht Training aus? Ja, wie ist eine Vorbereitung aufgebaut? Ja, für vor allen Dingen junge Spieler, die jetzt immer nur blind den Driver, die Range runterballern. Das hat nichts mit Entwicklung zu tun, sondern das hat mit nichts zu tun, außer seine Zeit zu vergeuden. Demnach, da kann man einige Sachen mitnehmen, ja, und da freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. iPad ist schon geupdatet und ist heute schon gedownload worden wieder. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze in live aussieht. Nächste Woche werden wir dann schon davon berichten können, da es ja schon am Montag starten wird. Und da bin ich gespannt, auch natürlich die Klappdaten. Ich denke mal, dass man auch gewisse Sachen vergleichen kann oder hoffentlich. Aber der Punkt, den ich am interessantesten finde, ist, wie sieht es aus mit den perfekten Kamerapositionen auf der Range? Ja, also das wird.
Und das ist ja ein groß gehütetes Geheimnis der PGA Tour all die Jahre gewesen, dass keine Kamerapositionen in den Fernsehübertragungen wirklich ein Down-the-Line- oder Caddy-View hatte. Das waren ja immer so leicht so ein paar Grad verschobene Dinge. Das heißt, du hast eigentlich nie den Schwung gesehen, den du brauchst für eine perfekte Analyse. Und das ist jetzt eine gute Frage. Und wird Augusta da wirklich ein neues Kapitel aufschlagen für Videoanalyse? Weil wenn du jetzt da wirklich von allen Spielern die perfekte Kameraposition hast und da vielleicht sogar noch Slow-Mos machen kannst, hey, da sehe ich wirklich sehr viele Schwünge übereinander legen und analysieren in den nächsten Monaten.
Mhm. Absolut. Und wird man sehen vielleicht. Vielleicht gibt es auch wieder ein bisschen, 1-2 Grad off, was es ja dann noch okay machen würde. Aber dieser Fakt wird zu klären sein. Ich denke nicht, dass es Augusta National am vielleicht nötigem Kleingeld dort mangelt, diese Sache andersweitig zu klären. Aber sonstige Punkte, die sich jetzt zum Turnier jetzt noch verändert haben, die werden wir natürlich nächste Woche besprechen. Der Fakt ist aber natürlich erstmal herausstechend schon mal. Macht euch doch schon mal eine Liste, welche Spieler sind eure Top 10. Ja, dann stellt eure Gruppen zusammen. Wen will ich wirklich sehen? Denn sonst könnte das einfach wieder viel zu viel Information auf einmal geben, wo ich dann gar nicht hinterherkomme. Man muss da schon präpariert sein. Ja, unsere Vorbereitungen zum Turnier laufen ja schon. Und demnach muss ich da schon genau wissen, okay, das sind meine Top 3, das sind meine dann Top 6 und meine Top 10. Und ich kann jetzt hier heute schon sagen, mein Tipp dieses Jahr als Sieger von Augusta ist Jason Day. Denkt mal drüber nach in den kommenden 7 oder 8 Tagen, warum das eventuell der Fall ist. Wir reden dann in 2 Wochen drüber.
Ja, okay. Wird spannend. Ich lege mich noch gar nicht fest, weil Augusta ist immer ein total spannender Ritt. Tiger macht ja nicht mit dieses Jahr. Den können wir leider nicht sehen. Ja, beim Essen ist er natürlich dabei. Wir werden nächste Woche ein bisschen über Augusta reden. Da sind wir dann schon mitten im Augusta-Trubel drin.
Sag mal, haben wir eigentlich die Zeit schon gefunden, um über Tigers neuen Beziehungszustand zu reden? Oder wollen wir auch das auf nächste Woche verschieben?
Das können wir noch jetzt kurz machen, denn Tiger ist ja happily in Politik? Love. Er geht mit nicht in den Politik, nein, also wir müssen ja dazu sagen, Tiger Woods ist mit Vanessa Trump zusammen. Aber das Einzige, was an Trump erinnert, ist der Name. Denn sie ist ja die Ex von Donnie. Also schon geschieden und alles weg. Aber natürlich, typisches Celebrity-Klinkenputzen. Wenn es der eine nicht tut, dann halt der Nächste mit ein paar Mios auf dem Konto. Ich glaube, mit Tiger Woods hat sie einen besseren, auf jeden Fall eine bessere Wahl gefunden. Aber ey, Celebrities, da ist die Gala, glaube ich, der bessere Ansprechpartner als ich. Und ich möchte mich dazu nicht äußern, wünsche nur dem Tiger natürlich alles Liebe mit seiner neuen blonden Flamme. Und die Fotos waren natürlich happy, 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 happy. Aber ich weiß auch, dass bei Tiger Woods auch die ein oder andere Ehe schon mit einem Siemer-Eisen in der Frontscheibe geendet hat. Von daher möchte ich keine weiteren Predictions über den Ausgang machen, was da passiert und wie und wo. Hab's aber auch zur Kenntnis genommen.
Über das Ende der letzten Beziehung haben wir auch schon berichtet, über die
mit dem Ticket,
geplante Reise und
genau,
dann,
die geplante Reise am Flughafen.
Ja, genau.
Und ups, Schlösser ausgetauscht. Bye, bye, das ist halt so, Baby. Ist, ja, ja, da ist jeder, da sind die Promis ja auch eigen. Übrigens, kleine Sehempfehlung für dich, was du nicht gemacht hast. FC Hollywood fand ich sehr lustig über die Bayern und die damalig, wie die so rumgeprollt haben damals und dachten, wie geil sie doch sind, was für eine Stars. Ich glaube, von diesem Spirit könnte ich mir auch vorstellen, hat auch diese Beziehung einiges abbekommen. Wo du einfach denkst, hey, das sind auch nur Menschen, aber mit genügend Geld und genügend Leuten, die ihnen irgendwas zuquatschen, werden die halt auch komisch. So ist es dann einfach im Privaten. Von daher, lass uns im Sportlichen bleiben. Auch wenn natürlich der Gossip ein heißes Thema ist, Beauty. Wer ist das für dich? Thema. So eine Trump-Frau?
Nein.
Okay. Das ist doch schon mal gut. Ich habe übrigens jetzt hier zum Ende, wo wir gerade thematisch doch sehr in Trash abdriften, habe ich noch was für dich rausgesucht hier zu unserer vorherigen Diskussion über die kleine philosophische Diskussion übers Glück und über den Pursuit des perfekten Golfschwungs. Nämlich, ihr habt ein Gedicht von Detlef von Lilienkron, der hat um die 1900er, also zwischen 18 und 1900 gelebt, war deutscher Lyriker, Erzähler und Dramatiker und gilt als Wegbereiter der modernen deutschen Lyrik, wieder ein bisschen Bildungsauftrag. Hier habe ich dir ein kleines Gedicht rausgesucht, das heißt Glück. Ja, und es geht, du als Lehrer bist doch eh immer interessiert an ein bisschen Gedichtband, oder?
Ja,
pass auf jeden Fall. Es geht so, Glück. Glück ist eine leichte Dirne und weilt nicht gern am gleichen Ort. Sie streicht das Haar dir von der Stirne und küsst dich rasch und flattert fort. Vergebens hältst du sie im Arme und klagst, wie schwer sie zu verstehen. Da lacht sie zart und zeigt ins Warme und du kannst sie nur von hinten sehen. So viel zu meinem Bildungsauftrag von heute.
Sehr schön. Damit verabschieden wir uns heute hier von
zum unserer April-Folge. Genau. Ja. Lieben Gruß geht raus an alle Literaturfreunde und die es werden wollen. Nächste Woche ist Augusta, dann steht natürlich alles, was Augusta betrifft, im Vordergrund. Also ich sag tschüss, Beauty.
Ich sag auch tschüss und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.